Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments and Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute bei uns zu Gast David Fischer von HV Capital und Julius Lühr von Acton Capital. Und die beiden kennen sich ja schon lange, die mögen sich, die kappeln sich und das tut den Gesprächen hier wirklich richtig gut, muss ich sagen. Heute sprechen wir nur über ein Thema, aber wir sprechen über einen besonders großen Markt und wir durchleuchten die Finanzierungsart des Deals, denn es geht nicht um einen klassischen VC-Deal, sondern ja, eine bisschen anders geartete Runde. Alles weitere aber jetzt, wie gesagt, von David Fischer von HV Capital und Julius Lühr von Acton Capital. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
David Fischer, Principal bei HV Capital. HV Capital ist einer der führenden Dachinvestoren. Wir investieren aus der aktuellen 9. Fund-Generation 780 Millionen in führende Early- and Growth-Startups.
Und
Julius Lühr, Partner bei Acton Capital. Acton Capital ist ein generalistischer VC für die Wachstumsphase. Das heißt, wir investieren typischerweise 5 bis 10 Millionen in Runden ab der Series A in Europa und auch in Kanada.
Investments und Exits.
David, Julius, hallo.
Hi Jan. Hallo.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Und mega Thema, muss ich sagen. Grundsätzlich vielleicht nochmal kurz die Frage, wie geht's euch, wie geht's dem Markt? Ihr seid ja so ein bisschen in unterschiedlichen sagen wir, Phasen unterwegs.
Alter Verschönerung, Julius von Gans.
mir geht's sehr gut und ich glaube, der Markt sucht sich noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen gibt es, glaube ich, Anzeichen, die in der positive Richtung zeigen. Deswegen ja auch haben wir heute News mitgebracht, die das Ganze uns unterstreicht.
Ja, ebenfalls, mir geht's auch gut. Ich kann da Julius nur das auch unterstreichen. Ich finde es gerade so ein bisschen, ich finde es sehr interessant, ehrlicherweise, wenn man sich bei uns aktuell so die ICs anschaut, ist das auf der Early-Seite immer voll und viel los und gefühlt ist auf jedem Deal Competition und in Growth zieht sich's noch ein bisschen. Aber wie Julius gerade auch schon gesagt hat, zieht's dann langsam auch an und wir haben jetzt auch schon selbst ein paar Themen gemacht und heute haben wir ein sehr, sehr cooles Thema mitgebracht und freue ich mich auch. Ist ein Top-Tendenz für den Markt.
Ja, genau. Ich glaube, es unterstreicht ein bisschen diese generale Aussage, dass gute Unternehmen kriegen immer Geld, ne?
Ja, das glaube ich unterstreicht so ganz gut. Und das ist ja jetzt auch, wir gehen ja gleich ins Detail rein, aber finde ich schon so ein kleiner Ritterschlag im Sinne von Finanzierung, wenn eine Company und dann natürlich auch die Summe kriegt. Sehr, sehr cool.
Genau, lass uns vielleicht mal einordnen, weil es sind ja verschiedene Dinge, die wir jetzt besprechen wollen. Zum einen die Finanzierungsart, aber vielleicht reden wir erstmal ganz kurz mal über das Unternehmen und dann vielleicht auch über den Markt erstmal, ne?
Ja, gern. Ich fange mal gerne an. Factorial ist eine Firma aus Spanien, ich denke Barcelona, und lässt sich schon ein Stück weit vergleichen mit Personio, also ein Human Resource Management System. Also ich kann meine Mitarbeiter dort anlegen, verwalten und ja, sind, ich glaube, auch ungefähr 2016, 2017, 2018 gegründet, so in dem Zeitraum sehr stark gewachsen. Investoren sind Point9, Creandum, ich glaube aus Spanien, K-Fund und jetzt eben neu dazu General Catalyst mit einer Runde, ich glaube 80, 85 Millionen. Genau, das ist ja die News, die wir heute besprechen wollen.
Und dann lass uns mal kurz über den Markt sprechen. Also wir haben jetzt irgendwie HiBob haben wir im Vorgespräch schon mal erwähnt. Die kannte ich bis vor kurzem gar nicht, aber die sind ja auch total am Durchstarten. Personio sowieso hier irgendwie Elefant im Raum. Was macht denn den Markt so attraktiv gerade, dass hier so eine Runde zustande kommt?
Ich würde sagen, ich glaube, es ist erstmal ein extrem großer Markt, ne? Also wenn man sagt, Mitarbeiter, Software für jetzt nicht super Enterprise sind, sondern so etwas darunter bis relativ klein, gibt es einfach extrem viele Unternehmen in Europa, die relevant sind als Kunden, die wahrscheinlich vorher wirklich keine Lösung hatten, mit Excel gearbeitet haben. Und das heißt, ist erstmal alles gegeben, um wirklich coole, große Firmen zu bauen. Solche Systeme sind auch sehr sticky. Das heißt, das möchte ich eigentlich nicht jedes Jahr auswechseln. Und vor allem auch ein bisschen, man spricht ja immer vom System of Record. Also da sind dann eben daneben meine Personaldaten und alles andere, zum Beispiel Payroll, da wahrscheinlich später kommen wir auch drauf, ist ein Thema, das immer ein bisschen mit rumschwirrt, muss im Zweifel eher da integrieren. Das heißt, man hat wahrscheinlich sehr schöne Retention bei den Kunden und außer denen, die vielleicht out of business gehen, bleiben die meisten nur dabei.
Ja, und man hat einfach einen sehr fragmentierten Markt dazu, ne? Also ja. Es gibt nicht irgendwie so auch die Incumbent-Lösung, die irgendwie 90% Market Share hat, sondern das ist einfach ein extrem fragmentierter Markt und ja, es gibt diverse Startup-Player, so neue, die wir gerade schon benannt haben, aber trotzdem ist das halt der Markt, der extrem attraktiv ist. Und ich glaube, das ist, wo sich dann so ein bisschen rein entwickelt hat. Ich bin mal gespannt, was so ein bisschen das HR-Tech von heute dann praktisch ist, weil das war ja lange Zeit auch verpönt, dass eigentlich niemand das wirklich finanzieren wollte. Und dann hat man dann doch irgendwann gemerkt, naja, eigentlich ist der Markt das, was man so ein bisschen dachte, was das Unattraktive ist, weil du hast nicht so wirklich einen Peer, an dem man sich richten kann. Dann doch, dass das gerade das Spannende in dem Segment ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, was so ja in ein paar Jahren, wenn wir dann rückblickend aufschauen, das genauso beschreiben werden, wenn dann da zwei Alleswisser sitzen im Podcast und wir sagen, ja, ist ein super geiler Markt und man hat es damals wahrscheinlich verpönt angeschaut. Deswegen für die Investoren, die sich da früh getraut haben zu investieren, Chapeau und sehr, sehr cool, da die Entwicklung zu sehen.
Stark, ne, dass da irgendwie Point 9 reingegangen ist so früh. Das finde ich erstmal wirklich beeindruckend. Und dann jetzt vielleicht gerade dazu gekommen, General Catalyst, das ist ja La Familia, glaube ich, ne, letztendlich, oder? Und La Familia wiederum bei Deal mit drin, das fand ich auch ganz interessant.
Ja, ich glaube schon, weil man dann, glaube ich, ein bisschen trennen muss. Ich bin exakt kein Experte, wie sich jetzt General Catalyst genau aufgestellt hat und was sozusagen, wo die Trennlinien inzwischen La Familia oder was das La Familia Team mal war und jetzt eben Teil von General Catalyst ist, wo da genau die berühmten Chinese Walls gezogen sind. Mhm. Genau. Und
ja, ich glaube, was der Flurfunk sagt, ist La Familia das Early Seed Programm von General Catalyst und ich glaube, so eine 80 Millionen Runde wäre zumindest bei uns jetzt nicht early. Deswegen schätze ich mal ehrlicherweise, dass das dann eher das US-Growth-Team ist. Und insbesondere hier in dem Fall, weil es ist ja keine klassische Equity-Finanzierung, wie man sie üblicherweise kennt, sondern es handelt sich um ein Revenue-Based Financing. Und ich schätze mal, damit ist das eher beim amerikanischen Growth-Team gelagert, wo auch diese ganze ja, Revenue-Based Financing-Möglichkeit auch eher herkommt. Also sehr amerikanisch getrieben, genau.
Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen einordnen, weil das ist ja vielleicht genau die Besonderheit auch bei der Runde, ne? Also eine sehr späte Runde und dann trotzdem eben eigentlich, das ist ja dann Fremdkapital eigentlich klassisch, ne?
Genau, ja und nein, ja, also es ist Fremdkapital, das heißt, man verwässert nicht als Gründungsteam, wenn man das aufnimmt. Ich kann es ja mal kurz erklären, ehrlicherweise, was das bedeutet so ein bisschen. Also wenn Unternehmen Revenue-Based Financing erhalten, dann ist das legt man eigentlich vorher einen festgelegten monatlichen Prozentsatz am Umsatz des Unternehmens fest, die ja dann die Investoren bekommen. So. Und dann ist dann praktisch bei denen, wenn man sich hier die Summe anschaut, die 80 Millionen, je nachdem, wie man dann verhandelt hat, ist es dann gedeckelt auf irgendwie das anderthalb bis wahrscheinlich dreifache des Investments. So sehen wir das meistens. Und dann bekommt man daraus monatlich praktisch eine Dividende zurückbezahlt, der Investor. Man ist aber nicht am kompletten Unternehmenserfolg praktisch mal, wie das normale Equity Financing incentiviert. Also man ist dann nur praktisch an den Umsätzen beteiligt, die man dann mit den 80 Millionen jetzt ja reinwirtschaftet. Und das ist so ein bisschen klassisch in den USA, glaube ich, da kommt es zum größten Teil her. Es ist dann oft auf SaaS- und Subscription-Business-Modelle angewandt, weil da kann man recht gut prognostizieren, wie dann die zukünftigen die Umsätze aussehen. Und man sieht das mittlerweile immer mehr auch in Europa und gerade auch in Deutschland bei ein paar Themen und finde ich sehr spannend. Ich habe es jetzt vor kurzem bei einem ganz anderen Modell gesehen, die damit Retail-Umsätze für Consumer-Companies praktisch pushen und das so finanzieren, weil die auch sehr predictable sind. Ist aber, glaube ich, für Gründer nochmal eine sehr valide und extrem spannende Option, eine Finanzierung zu bekommen.
Ja, ich habe, was mich auch sehr interessiert hat, wie sozusagen dieser Deal zustande kam, weil in der Pressemitteilung auch, glaube ich, den Gründern von Factorial sehr wichtig war, es ist keine Fundraising-Runde eigentlich und kein Equity. Ich glaube, sie haben es mal Go-to-Market-Investment genannt. Und wenn man da noch ein bisschen tiefer drillt, ich glaube, GC hat auch einen Blogpost dazu gemacht, also General Catalyst, dann wird es ein bisschen erklärt, sie versuchen sich abzugrenzen zu normalen Revenue-Based Financing, das, was da erklärt hat, wo man jeden Monat eigentlich eine fixe Summe von seiner Topline zurückspielt und sie sagen, nee, das Investment hier ist so gelagert, wir gucken uns die Kundenkohorten an, die du aufbaust, also eine Kohorte zum Beispiel alle Kunden aus dem Oktober diesen Jahres oder aus dem Quartal diesen Jahres und schauen uns dann die Rückflüsse von dieser Kohorte an. Das heißt, wenn du eine Kohorte hast, die nicht gut ist, dann verdienen wir an der auch nicht so viel. Und die versuchen wirklich sehr so positionieren, als du hast als Company keine Downside und sagen, es ist etwas flexibler als normales Revenue-Based Financing oder Venture Debt zum Beispiel, wo du sagst, du hast fixe Repayment Terms, egal wie das Business sozusagen läuft, versuchen sie das hier ein bisschen flexibler darzustellen, was im Zweifel, wenn die Terms so clean sind, wie man das von außen sozusagen suggeriert, einfach wie David vorhin schon gesagt hat, ein Kompliment an die Firma ist, dass GC wahrscheinlich gesagt hat, da wollen wir irgendwie dabei sein und das Team gesagt hat, wir wollen damit nicht weiter verbessern, wir brauchen das Geld in dem Sinne nicht und vor allem kennen wir eben unsere Metriken und wissen, das ist kein riesen Leverage, wenn wir unser Sales Marketing finanzieren müssen mit Equity. Equity ist ja auch teuer wegen der Dilution, dass sie vielleicht sich auf so einen Deal geeinigt haben und GC eben so Teil der Company werden konnte.
Weil man sieht schon von außen betrachtet, ne, wenn man sich so die Entwicklung auf Crunchbase anguckt der letzten Runden, Factorial kommt schon aus einer sehr starken Position, ne, und kann wahrscheinlich das Spiel auch und die Terms relativ gut diktieren, wenn du gerade auch sagst, dann so ein General Catalyst will da unbedingt rein. Eigentlich die perfekte Ausgangssituation.
Ja, genau. Auch in der Pressemitteilung hieß es dann, ich meine, du kennst das in Pressemitteilungen, aber dass sie noch irgendwie von der 120 Millionen Runde nach 100 Millionen auf dem Konto hatten, wenn wir das jetzt mal für bare Münze nehmen, dann hat man als Investor natürlich limitierte Möglichkeiten zu Terms, die man selber diktiert, reinzukommen. Da muss man eben schauen. Ich fand es natürlich auch spannend, weil GC, die auch einen Growth Fund haben, das heißt eben auch Equity in solche Themen reingeben würden. Und dann ist man natürlich schon, muss man natürlich schon erklären, ich nehme an, es sind zwei verschiedene GC-Funds, die diese beiden Modelle machen, weil natürlich kann man sich die Frage stellen, kannibalisiert das vielleicht für mich als GC Equity Growth meine Deals? Das muss schon eine Situation sein, die sehr gut zu so einem Thema passt. Eben sehr predictable, was die Metriken im Sales und Marketing angeht. Man muss, glaube ich, abschätzen können, wie verhalten sich die Metriken, wenn ich eben deutlich mehr sozusagen Benzin ins Feuer kippe, halten die dann oder werden die dann deutlich schlechter? Und ich glaube, diese Überlegung muss man machen und dann eben abwägen, ob die Firma sich für so eine Finanzierungsmöglichkeit eignet oder nicht.
Aber dieses Kannibalisieren, ne, Julius, vielleicht vor allem, sagen wir, in eurer späteren Phase, ist wahrscheinlich schon ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ne?
Ja, ich glaube, ein Stück weit schon. Also ich glaube, deswegen habe ich gerade schon die ersten K-Werts auch genannt. Also nur, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt theoretisch sage, ich gebe vielleicht 10, 20 Millionen im Jahr für Sales und Marketing aus. Es ist nicht gesagt, dass wenn ich die Kosten verdreifache, dass die Economics, also die Effizienz der Kundenakquise, die Kunden-Lifetimes, dass sie genauso gut bleiben. Ich glaube, das ist einmal die Frage. Und am Ende ist es doch ein Debt-Instrument und Debt hat schon immer noch andere Sicherheiten, wenn die Firma liquidiert wird, hat man den ersten Claim, das heißt, man sagt über den Equity-Shareholdern, das heißt, wenn es nicht funktionieren sollte, ist das Risiko sozusagen für die Leute, die nicht das Debt gegeben haben, vergrößert sich ein bisschen und man hat vielleicht auch Sicherheiten gegeben, die man dann nicht mehr für eine andere Kreditlinie, und ich glaube, wenn eine Firma Factorial, die werden schon sehr substanzielle ARRs haben, das heißt, die werden wahrscheinlich schon auch normal bankable, sage ich mal, das heißt, dann kriegt man auch vielleicht bei der großen Bank, die nicht Venture Debt macht, kriegt man schon noch eine Kreditlinie, was wahrscheinlich etwas günstiger wäre, aber eben weniger flexibel. Das heißt, das sind so die Abwägungen, die man treffen muss. Und deswegen, es kann vielleicht kannibalisierend sein für normales Growth Equity Financing in gewissen Situationen, aber ich glaube, zu vielen Firmen passt es auch nicht.
David, wolltest du noch was ergänzen? Oder das klang gerade so?
Aber ich glaube, dann hätte ich fast nur wiederholt. Ich finde es ehrlicherweise, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten zum Thema Kannibalisierung, weil auf der einen Seite haben wir in Europa einfach, glaube ich, noch ein Lack von Growth-Möglichkeiten oder Growth-Investment-Möglichkeiten. Und ich glaube, deswegen bin ich da gerade als Early-Investor ein extrem großer Befürworter von, weil ich sage, wenn mir ein Fund gut genug erklärt, warum ich verwässern sollte als Unternehmer, dann hat das schon noch seine Daseinsberechtigung auch daneben, ehrlicherweise. Und hier haben wir es ja auch gerade genannt zu dem Fall, da hat eine Company anscheinend noch knapp 100 Millionen von der letzten Runde übrig, dass man dann so eine große Debt Financing Möglichkeit überhaupt nur wahrscheinlich deswegen auch nur bekommt. Und ich glaube, wenn man das dann halt mal runterbricht auf kleine Runden, ist das immer so, wo ich mich so ein bisschen schwer mit tue, weil viele Unternehmen klagen dann doch noch über die Möglichkeit überhaupt erst Growth Finanzierungsrunden machen zu können. Deswegen bin ich dem sehr dankbar und ich finde, es ist noch schon extrem viel Risiko auf der General Catalyst Seite. Also ich finde gerade aus so einer Fund-Perspektive verstehe ich total so den Daseinsberechtigung als Venture-Debt-Anbieter so was machen zu wollen, weil du damit natürlich dann, wie es das gerade erklärt hat, eine andere Möglichkeit hast, praktisch auch auf die Cap-Tables drauf zu kommen. Das aber als Fund selber finde ich auf der einen Seite irgendwo bewundernswert, weil ich könnte das bei unserer, aus unserem Fund mir irgendwie nur schlecht vorstellen, weil du dann auf einmal nochmal eine Competition eigentlich dir selber aufbaust. Auf der anderen Seite finde ich es für einen generellen Markt eigentlich sehr, sehr gut und bin mal gespannt, ob sich dadurch überhaupt was kanalisiert, weil zum Beispiel als viel mehr dieser Debt-Push kam, hat man eigentlich noch mehr Equity-Runden gesehen, um dann noch mehr Debt-Leveragen zu können. Da hat sich eigentlich ehrlicherweise das eine das andere immer weiter hochgespielt, so die letzten 2-3 Jahre. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich diese ganzen Revenue-Based Financing Möglichkeiten weiterentwickeln. Weil noch ist es, glaube ich, ich habe eben das mal nachgeschaut, so eine Statistik gesehen, irgendwie bisher wurden damit knapp 3,4 Milliarden ausgegeben von solchen Geldgebern. Es ist ja noch eine überschaubare Summe, wenn man sich das dann wahrscheinlich mal vergleicht mit irgendwie der Growth Funds.
Also global
oder der Größe,
du, ja?
Der Funds, genau, global. Mhm. Genau, bin ich einfach mal sehr gespannt, wie sich das dann dort entwickelt.
Startup Insider.
Julius, du sagst es ja gerade eben, im Falle einer Liquidierung ist das dann irgendwie vorgelagert. Ist das dann, sind das interne Diskussionen, die man führt? Also jetzt, sagen wir mal, unter den Bestandsinvestoren vor allem, also dass man halt da plötzlich jemanden nochmal darüber hat, weil ich hätte jetzt gesagt, so ein Faktorial ist eigentlich ein Punkt, wo das Thema Liquidierung, ich weiß nicht, wann ist man denn too big to fail so ungefähr?
Ja, das ist immer ein Stick, der sich auf jeden Fall verschiebt, aber ich glaube, wir haben ja schon Faktorial und auch Investoren schon genug Lob ausgesprochen. Also das war jetzt für mich auch ein theoretischer Punkt. Ich würde auch sagen, dass man ab einer gewissen ARR-Größe ich glaube spätestens, wenn man zwischen 50 und 100 Millionen ist, sollte mal der Punkt sein, wenn man sonst einen gesunden Cap-Table hat, dass man sowas schon gut verdauen kann. Aber natürlich zeigen auch, ich glaube, du hast ja vorhin gefragt, wo ist der Markt so? Und ich glaube, was man so ein bisschen gerade aus Amerika hört, dass jetzt auch so ein paar Exits mal von Companies gibt, die extrem viel geraced haben auf Milliardenbewertungen und jetzt vielleicht eher auch teilweise mit 3-, 4-, 5-fachen ARR-Multiple verkauft wird. Das, was ganz anders ist, jetzt das, was man damals vielleicht im Einkauf bezahlt hat. Aber trotzdem ist man da natürlich einer gewissen Größe, ist man dann über eine Schwelle, wo man seine Investoren schon zurückzahlen kann. Aber am Ende des Tages ist das ja nicht das Ziel. Aber es ist eben eine Consideration, dass man sich ein bisschen Flexibilität auch vielleicht nimmt, auch eben, weil man vielleicht gewisse Sicherheiten und Versprechen gemacht hat. Aber da sagt der GC eben auch, sie sind hier flexibler als ein normaler Loan, weil da ist halt, wenn er nicht bedient wird, dann hast du wirklich schnell große Probleme.
Und wenn man sich jetzt diese drei Player, die wir genannt haben, also HiBob, Personio und eben Faktorial mal anguckt, laufen die Gefahr, wir kennen das ja so ein bisschen aus dem Quick-Commerce zum Beispiel, dass da plötzlich so eine Marketing-Schlacht entstanden ist. Ne? Wenn jetzt hier geht es ja quasi genau darum bei der Finanzierungsrunde. Kann das sein, dass dann jetzt irgendwie die Kundenakquise deutlich teurer wird oder gehen die sich noch weitgehend aus dem Weg? Oder vielleicht sogar nach vorne raus, kann es zu einer Konsolidierung kommen mal irgendwann?
Meine Wahrnehmung bisher ist, dass sich die geografisch schon noch ein bisschen aufteilen. Also mein Gefühl ist, David, correct me if I'm wrong, dass die meisten deutschen Startup-Scale-Ups eher auf Personio sind. Ich glaube, Faktorial hatte vor allem eben diesen südeuropäischen Raum, wo sie herkommen. HiBob kommt aus Israel, ist auch viel im UK. Aber klar, alle haben Internationalisierungspläne und da wird man sich sicher irgendwann in die Quere kommen. Wir haben gesagt, die Märkte sind sehr, sehr groß. Das heißt, es gibt, glaube ich, einen gewissen Headroom, aber ich würde es auf keinen Fall ausschließen, dass sich Kunden, die den Markt angucken, zwischen den Systemen, die wir besprochen haben, da gibt es ja deutlich mehr, schon auch vergleichen und irgendwann ja die Konkurrenz.
Ja, ich glaube ehrlicherweise schon, dass ein gewisser Wettbewerb besteht. Ehrlicherweise habe ich gerade eben nachgeguckt, ob Julius da Quatsch erzählt hat, als er gesagt hat, dass Faktorial aus Barcelona kommt und habe dann irgendwie Faktorial B eingegeben, dann kam Faktorial Berlin Büro. Also ich glaube, okay. Das tatsächlich, dass es dann doch schon mit mittlerweile so eine kleine Überschneidung gibt. Und
ich war
so
hier in Berlin auch auf dem HiBob-Event schon mal, ne? Also von daher
Genau, und auch so ein bisschen, ich finde, man merkt so mal so ein bisschen aus der Equity-Story-Sicht. Also ich habe da irgendwie so viel so Berliner Flurfunk gehört, dass das Personio angeblich irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen ARR steht und Faktorial da schnell praktisch im Windschatten gerade fährt und schneller wächst und irgendwie zwischen 100 und 150 Millionen steht, aber dann auch schon viele Kunden von Personio wegnimmt. Mhm. Und ich finde, wenn solche Rumors losgehen, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es dann doch vielleicht eine gewisse Überschneidung in der Kundengruppe gibt. Aber ja, also ich glaube, im Allgemeinen ist der Markt schon groß genug, aber die Frage ist natürlich, wenn man dann in den Größenordnungen sich bewegt, dass das wahrscheinlich doch dann doch irgendwie, wie groß ist wirklich der relevante Pool an Companies, die dann in der Größe noch wirklich den Unterschied machen, um dann halt auf dieses nächste ARR-Level eigentlich zu hieven. Deswegen da auch mal sehr gespannt, wenn jetzt mit Faktorial nochmal ein Player so viel Geld eigentlich potenziell ins Marketing stecken kann. Und dafür ist ja die 80 Millionen nur vorgesehen, dass man nur Sales Marketing Motion damit finanziert. Schon spannend zu sehen. Dann mit Sicherheit kriegen wir als kleine Privatinvestoren dann mit Sicherheit dann das erste Mal den Einblick, wenn dann Personio irgendwann mal an die Börse gehen sollte. Und das ist schon extrem spannend.
David, jetzt musst du noch kurz bestätigen, dass Factorial auch in Barcelona sitzt.
deswegen. Sonst hättest du natürlich eben schon die Blutgrätsche gehört. Dann hättest du gesagt, hast du am Wochenende ein Klassiko geguckt.
Wie gesagt, nicht gelobt ist gestanden. Nick schimpft, ist gelobt genug. Ne?
Sehr, sehr schön. Aber das heißt dann, ich höre jetzt gerade raus, ihr seid für den Markt bullish, ihr sagt, die bewegen sich aufeinander zu, nach vorne. Vielleicht mal kurz damit verbunden die Frage, wenn jetzt nochmal jemand käme und würde sagen, ich möchte auch mitmischen, ist das ein Zug, der schon abgefahren ist?
Ja, also ich würde mich ehrlicherweise schwer tun, jetzt in das Factorial 2.0, Personio 2.0 direkt zu investieren. Ich glaube, wenn, dann müsste man einen anderen Engel haben. In letzter Zeit haben wir diverse Payroll-Startups gesehen. Da sind wir eben so ein bisschen drauf eingegangen, dass man gesagt, hey, das ist eigentlich sehr ergänzend zu dem Modell. Da gibt es dann diverse Teams, die gesagt haben, naja, ergänzen stimmt schon, aber auf der anderen Seite ist das nicht der Fokus von den reinen HR-Tech-Management-Software-Solutions und deswegen haben wir auch noch eine Daseinsberechtigung. Das ist, glaube ich, nochmal ein Engel, wo ich dann eher bullish drauf wäre, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, ich glaube, der Markt und ist jetzt auch schon so sehr kompetitiv und immer so diese eierlegende Wollmilchsau zu finden, ist dann auch oft schwieriger. Und ich glaube, das ist, was viele dann immer unterschätzen und sagen, ja gut, das könnte ja eigentlich auch Personio machen, deswegen will ich es gar nicht erst machen. Mhm. Da würde ich eigentlich alle ermutigen, wenn Leute glauben, dass sie einen anderen Eintrittsmöglichkeiten in so einen Markt haben, dann könnte das mit Sicherheit spannend sein, aber jetzt nur vielleicht so das klassische Deck mit unsere Tech ist 10% besser und wir haben 15% geringere Kacks und deswegen machen wir in 100 Jahren Personio den Markt streitig. Das da würde ich nicht mitgehen.
Spannend, also weil ich hätte jetzt nämlich gedacht, also Timing könnte ja zum Beispiel sein, dass hier AI eine Rolle spielt, wenn man jetzt also quasi auf der grünen Wiese nochmal AI-basiert irgendwie sowas aufbauen würde. Ist noch nicht genug, um jetzt hier diesen Markt sag mal quasi neu aufzurollen.
Ja, ich glaube, das allein wäre wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht genug. Wie gesagt, wenn man dann halt sagt, hey, man kann irgendwie noch die komplette Payroll automatisieren und das können die ganzen Firmen nicht und das ist unser Engel und wir wachsen jetzt hier mit 3 Leuten signifikant schneller als die anderen Modelle. Mhm. Das ist mit Sicherheit, wo ich dann sagen würde, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? hier, nimm unsere Kohle und lauf. Aber das ist genau, deswegen, also ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist halt dann doch jetzt schon sehr crowded und man hat dann doch jetzt nicht nur einen großen Player, sondern 2, 3 und dann wird es natürlich schon auch schwierig, da für eine kleine Firma, ein kleines Startup irgendwie sich so den Marktshare zu erobern.
Ja, und natürlich sind auch noch Factorial, Personio, Hivebop, das sind alles, die Firmen sind noch unter 10 Jahre alt, die sind alle noch on their feet und die gucken sich natürlich alles im Bereich AI auch an. Ich glaube, da hat man nicht so dieses wie früher, die Competitor sitzen noch irgendwie, sind noch alle auf dem Server und nicht in der Cloud und sowas. Und die kann man mal eben mit einer leicht besseren Lösung irgendwie verunsichern. Das sehe ich hier nicht. Und dann, ich glaube, es gab mal die News vor ein paar Wochen oder Monaten, dass Hivebop einen, ich glaube, dänisch UK-based Payroll Provider auch gekauft hat. Personio hat auch mal jemand gekauft. Also da sieht man schon diesen Trend, die versuchen schon den Markt so auf sich zu vereinen. Ich fand aber auch spannend, was David der gesagt hat, mit neuen Aspekten. Also was man viel sieht im Moment, sind so vertikalspezifische oder branchenspezifische Ansätze, dass man vielleicht, da geht es immer wieder an die Hotels, die Restaurants, dass man sagt, vielleicht kann man eine Software für die bauen, wo man dann den Personalteil auch mit hat. Weil generell, was ja auch immer ein Trend ist, der vielleicht immer so in Zyklen kommt, ist ja immer so das große Bundling und Unbundling, dass man erst sagt, es gibt so große Legacy-Software, die ist super kompliziert, die wollen irgendwie alles machen. Wir machen jetzt vielleicht in 10 Jahren, wenn dann vielleicht die Personio Factorial Grundfunktionalität ein bisschen angestaubt ist, dann kommt jemand und sagt, ja, ich mache aber das beste Produkt für den kleinen Teil, den die auch machen, und dann fangen Leute an, das zu nutzen, und dann unbundelt man seine Software wieder, dann kommt wieder der Gewinner und kauft alles zusammen. Das ist so ein Trend, den man so immer über so ein paar Jahre beobachten kann, und ich glaube, jetzt gerade sind wir noch in dem Teil, wo ich auch den Großen zutraue, die wir jetzt viel besprochen haben, dass sie den Markt noch ein bisschen weiter sich aufteilen und sich immer weiter verstärken, auch in die Breite.
Und so von der, sag mal, wenn man mal fast forward 5 oder 10 Jahre oder vielleicht sogar 20, kann in dem ganzen Segment mal so ein SAP entstehen in der Größenordnung? Also dass da irgendwie so ein, weiß nicht, 50 oder 100 Milliarden Unternehmen entsteht? Weil also von der Marktgröße her müsste es eigentlich fast gehen, ne?
Ich glaube, das ist die Hoffnung der Investoren, die wir eingangs genannt haben. Und bisher muss man sagen, mit dem Wachstum, was die Firmen hingelegt haben und dann auch der Marktgröße, die du erwähnst, würde ich das nicht ausschließen. Ich glaube, das ist definitiv eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube, du hattest ja ursprünglich eingangs nochmal Deal erwähnt. Ich meine, da ist die letzte Public-Bewertung ist, glaube ich, schon über 10 Milliarden. Es ist ja schon ein ziemliches Brett. Klar, die sind als Employer of Record ein bisschen anders positioniert im HR-Space, aber zeigen, dass es schon irgendwo geht. Klar, die sind global. Das heißt, jetzt hier eine belastbare Antwort zu geben auf deine Frage, müssen wir wirklich nochmal die Zahlen, wie viele Firmen in dem Bracket gibt es in Europa wirklich, wie gut laufen die Firmen international und jetzt hier sagen, ja oder nein, SAP ist nicht mehr die größte deutsche Softwarefirma in ein paar Jahren, aber ich glaube, da ist noch viel, viel, viel Weg, um zu wachsen.
Aber zu Deal kann ja David auch die Nicht-Public-Zahlen kurz mal teilen.
Genau.
Ja, klar.
Ich erinnere mich nur daran, dass der Jan Depen war vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so hier zu Gast. Da haben wir über diese Zeitgold-Übernahme gesprochen damals. Das war ja euer Portfoliounternehmen, David, ne? Und der hat dann total geschwärmt von, der ist ja quasi bei Deal in eine Führungsrolle dann reingegangen und hat total geschwärmt von der Geschwindigkeit, von der Unternehmenskultur und so. Also klang schon außerordentlich.
Ja, ist kein Problem. Ich schick dir die Zahlen gleich mal rüber, dann kannst du die veröffentlichen, dann fällt es nicht so auf.
Mache ich deine Moderation, kommen die mit rein, ja, genau. Cool. Dann aber vielleicht letzte Frage nochmal ganz kurz. Der Jamie Czajka hat ja neulich, also mit dem hatte ich auch schon mal über Faktorial gesprochen, der hat aber neulich mit Otto Birnbaum hier auch nochmal David bei euch quasi so geteilt, euer Wissen. Ihr habt, glaube ich, mal analysiert die verschiedenen Finanzierungsformen von Startups, ne? Und da hat er so seinen persönlichen Favoriten gehabt. Glaube ich, insgesamt waren es 7 oder 8 verschiedene Finanzierungsformen, die ihr so ausgemacht habt. Was ist eure beiden Favoriten? Also was empfehlt ihr einem Startup? Vielleicht auch phasenabhängig, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja, ist sehr spannend. Also ich kann ja mal anfangen von der Early-Perspektive und ich glaube, mittlerweile hat man, wie du auch gesagt hast, so 7, 8 Möglichkeiten. Was ich so meinen Early-Firmen eigentlich immer mitgebe in den frühen Phasen, ist so, ja, das kann alles ab einem gewissen Zeitpunkt relevant werden und Debt hat seine Daseinsberechtigung und wie auch hier gesprochen, Revenue-Based Financing und vielleicht die klassische Kreditlinie etc. Ich würde aber sagen, bei den Early-Firmen plädiere ich darauf, dass sie Equity-Finanzierungsrunden machen, weil in dem Moment, wo sie sich auf dem Teufel HV auch schon eingelassen haben, macht das ein bisschen weiter zu spielen, bis man eine gewisse Relevanz erreicht. Und dann gibt's ja 1000 verschiedene Studien zu. Ich hatte gerade eben so ein SAP-Interview gesehen, wo der CEO gefragt wurde, wie definiert er eigentlich Firmen, die 10 Millionen ARR macht? Und da sagt er, das sind für ein Kleinstunternehmen. Und ich glaube, das ist aber immer noch mal eine ganz gesunde Einordnung. Das stimmt wahrscheinlich auch, wenn man sich das in so einem Kosmos anschaut von einem publicly listed 100 Milliarden plus Market Cap Unternehmen. Mhm. Deswegen würde ich da auch immer sagen, so ja, das sind Finanzierungsmöglichkeiten, die haben ihre Daseinsberechtigung und dann, man will ja auch nicht zu sehr verwässern. Aber gerade wenn man in diese frühen Phasen, ich glaube so Seed, Series A Firmen denkt, glaube ich, wurde es dann die letzten Jahre vielleicht auch teilweise zu überkompliziert. Mhm. Ich glaube, hinten raus macht das extrem viel Sinn. Wie gesagt, ich habe auch gerade das Beispiel genannt, einer meiner Portfoliofirmen hat jetzt bald einen großen Retail-Push und hat halt dann gesagt, hey, das macht eigentlich keinen Sinn, das aus dem Equity zu finanzieren, weil wenn das extrem erfolgreich ist, dann gehen wir damit eigentlich unsere komplette Cash-Situation auf. Das willst du natürlich nicht, weil du willst auf der anderen Seite, willst es ja auch, dass es extrem erfolgreich wird. Und da hat man dann halt eine andere Möglichkeit gesucht und ist aufs Revenue-Based Financing, hat da wahrscheinlich die flexibelste Option bekommen versus einen Debt, die dann auch sehr sehr strikt sind und dann auch wahrscheinlich zu teuer, wenn es dann nicht so gut funktioniert. Also wie gesagt, ich glaube, viele Wege führen nach Rom, aber ich würde oftmals früh, wenn die Firmen sich schon auf diesen VC-Pfad eingelassen haben, macht es wahrscheinlich oftmals keinen Sinn, so eine frühe Komplexität mit reinzunehmen, sondern das ist dann eher der Ritterschlag hinten raus.
Ja, finde ich einen schönen Rundumschlag, würde ich in den größten Teilen auch so mitgehen, dass eben, ich glaube, wenn man so strategisch drüber nachdenkt, was möchte ich mit dem Geld eigentlich erreichen, das ich jetzt aufnehme, macht es, glaube ich, Sinn, sich die Frage zu stellen, ist das Ganze noch irgendwo explorativ, also ich vergrößere mich extrem auf der Go-to-Market-Seite, ich teste neue Kanäle oder Produktentwicklung, erhoffe ich mir, dass ich nochmal ein ganz, ganz anderes Kundensegment ansprechen kann. Das ist, glaube ich, noch, und das ist ja meistens so eine Phase, bis vielleicht Series B eingeschlossen, so die Themen, die Firmen beantworten müssen. Das Ganze ist noch so explorativ und noch so irgendwo auch unsicher, dass, glaube ich, Equity Financing, das eben genau auf dieses Risiko eingestellt ist, das Richtige ist. Und ich glaube, erst wenn man entweder Produkte vorfinanzieren muss, was David gerade besprochen hat, oder eben wenn man sagt, ich glaube, dass mein Go-to-Market jetzt so belastbar ist, dass ich das Ganze einfach extrem gut forecasten kann, dann sind, glaube ich, andere Finanzierungsmittel relevant, sozusagen so finanztheoretisch. weil man dann eben über den Hebel davon nachdenken kann, wenn man sagt, hey, maximal kriege ich 3-5x für meine Marketingaufwendung, das kann ich ganz gut auch finanzieren. Aber sonst erhoffe ich mir von Equity Investments einen richtigen Step Change, dass die Firma sich dadurch verhundertfachen kann. Dann glaube ich, ist Equity weiterhin das Mittel der Wahl.
Mega. Jan, darf ich noch eine gemeine Frage stellen an euch beide? Was ist denn für euch das HR-Tech das von 2024?
Ich weiß nicht, ob ich da qualifiziert antworten kann, offen gestanden. Ja.
Aber du hörst ja auch viel. Aber ich will mal schon, was Julius sagt.
Ach, du willst hören, was ich sage. Ich glaube, also erstmal natürlich bist du als Early Investor natürlich ein bisschen näher an den absoluten Grassroot-Themen als ich. Ich glaube, es ist schwer, das zu beantworten, ohne irgendwie am Thema Klima, wo wir wirklich dringend Antworten brauchen und wo es immer mehr spannende Themen gibt, die aber auch sehr früh sind, auch vielleicht eben mit Engineering, mit Hardware vorbeizukommen. Das war ja auch, es gab in den 2000ern, gab es schon mal einen riesen Cleantech-Boom, das irgendwie auch, da ging es auch um Brennstoffzellen zum Beispiel. Das heißt, vieles, was heute aktuell sein könnte, gab es vor knapp 20 Jahren schon mal. Und deswegen, ich glaube schon, dass da vielleicht was rauskommt, was lange nicht attraktiv aussah, aber einfach aufgrund der Gegebenheiten, die wir so haben, müsste das doch eigentlich Teil der Lösung sein.
Also dann nicke ich jetzt einfach mal ganz still, ja.
Aber da habe ich gerade auch genickt. Dass er so ausholt, hätte ich auch nicht gedacht. Da habe ich nichts mehr zuzufügen.
Cool. Ja, du, dann hat mir das wirklich großen Spaß gemacht heute. Ich habe gerade gedacht, David, wir beide sehen uns ja Cheftreff Hamburg. Vielleicht ein kurzer Event-Hinweis an der Stelle. Ein tolles Event, freue ich mich drauf. Vorverkauf läuft. Und Julius, auf welchem Event trifft man dich?
Ich denke, als Hamburger ist die OMR natürlich immer relevant. Die nimmt man mit. Und sonst?
In der Wiedenmeierstraße im Actonbüro. Kannst du vorbeigehen.
Genau, manchmal muss da noch wirklich gearbeitet werden. Das muss ich in die Waage halten. Aber klar, die einschlägigen Events, ein paar hatten wir ja gerade schon in der Szene. Da kommen noch ein paar und dann wieder im Herbst.
Super. Was Julius eigentlich sagen wollte, ist das HV-Summit, was im Juni stattfindet.
Ja, ich hatte es auf der Zunge, ich wusste nicht, wie public ihr das sagen wollt.
Ja, doch.
Wann ist das wohl?
Ich weiß nicht. Ja, frag den Jan. Mitte Juni. Mitte Mai, Mitte Juni.
Okay, aber es wird auf jeden Fall ein Top-Event. Wir verweisen nochmal an späterer Stelle drauf.
Ja, machen wir. In der nächsten Runde sprechen wir drüber.
Super. Ja. Dann lieben Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht und ja, auf den einsteigenden Events dann. Ja?
Danke, Jan. Bis dann.
Ciao.
Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
David Fischer, Principal bei HV Capital
und
Julius Lühr, Partner bei Acton Capital.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.